Herzlich willkommen zum Kulturkurier, dem Kulturpodcast im Bürgerportal. Corona verhindert, dass Sie zur Kultur kommen. Daher liefern wir Ihnen Bergisch Gladbachs Kultur frei Haus.
Mein Name ist Claudia Timpner. Ich bin freischaffende Schauspielerin und Kommunikationstrainerin. Ich lese aus dem Buch von Joachim Meyerhoff: Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Joachim Meyerhoff verbringt seine Kindheit zusammen mit seiner Familie auf dem Gelände einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sein Vater ist dort Direktor und sein Buch handelt von seinen Kindheitserlebnissen an diesem besonderen Ort, an dem er mit seinen beiden älteren Brüdern aufwächst. Joachim Meyerhoff, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Der Glöckner. Unter den vielen Patienten, die sich frei auf dem Anstaltsgelände bewegen durften, gab es nur einen einzigen, vor dem ich richtig Angst hatte. Er wurde der Glöckner genannt und galt als vollkommen harmlos. Er war bestimmt schon Ende 20 und hätte längst in die Erwachsenenpsychiatrie verlegt werden müssen. Da er aber schon kurz nach seiner Geburt auf dem Hesterberg gekommen war, sein ganzes Leben innerhalb der Psychiatriemauern verbracht hatte, hatte man von einem Umzug nach Stadtfeld abgesehen. Alles an diesem Mann war dunkel. Sein Haar war wild und schwarz, kannte keine Frisur. Seine großen, unter der mächtigen Stirn, wie unter einem Felsvorsprung im Schädel steckenden Augen, kamen mir vor wie zwei finstere Löcher. Höhleneingänge, in die ich zwar hineinzusehen versuchte, aber nie sicher war, ob auch jemand aus ihnen herausblickte. Eigentlich wurden die Patienten, wenn es nötig war, rasiert. Aber der Glöckner hatte aus mir unbekannten Gründen das Recht auf einen üppigen Vollbart. Und auch dieser, schwarz wie der Dreck unter seinen langen Fingernägeln. Er trug, außer wenn es wirklich heiß wurde, einen versifften Bundeswehrparker, eine Bundeswehrhose und klobige Stiefel. Das einzig Weiße an ihm waren seine mit Schuppen beschneiten Schultern. Er knirschte mit den Zähnen. Das machte mir am meisten Sorgen. Dieses malmende Geräusch konnte man schon mehrere Meter entfernt von ihm deutlich hören, als würde in seinem Kopf ein Werkzeugschaben furchtbar arbeiten und etwas sehr Hartes, Steinernes aus ihm herausgekratzt oder in ihm zerkleinert werden. Er hatte einst, da ich ihn noch gar nicht kannte, ein kleines Glöckchen geschenkt bekommen. Mit diesem Glöckchen bimmelte er sich ins Ohr. Doch das reichte ihm schon bald nicht mehr. Der Glöckner, so hat es mir mein Vater erzählt, hatte im sogenannten Trupp gearbeitet. Der Trupp war eine Gruppe von etwa 20 Patienten, die auf dem Anstaltsgelände Rasen mähten und Laub hakten. Er hatte seinen Lohn gespart und davon zwei richtige Glocken, Tischglocken, gekauft. Doch auch die wurden ihm bald zu klein und irgendwann war er dann im Besitz zweier schwerer, goldener Glocken mit massiven Griffen. Nun wusste man immer, wo er war. Er weigerte sich zu arbeiten und war den ganzen Tag auf dem Psychiatriegelände unterwegs. Mit einer sehr ausgefeilten Technik läutete er sich seine Glocken um die Ohren. Erste Anwohner hatten schon Beschwerde eingelegt, da das Dauerläuten in den direkt an der Anstaltsmauer gelegenen Häusern kaum noch ruhige Stunden ließ. Wenn der Glöckner auf einem der vielen verschlungenen Wege seine Bahnen zog, sprangen die anderen Patienten beiseite. Und auch Pfleger, Ärzte und Besucher traten wie automatisch an den Rand. Sogar der Essenswagen wich aus und ließ ihm, mittig auf der Straße gehend, den Vortritt. Man hörte ihn lange, bevor man ihn von weitem kommen sah. Eine glockenschwingende, finstere Gestalt. In kraftvollen Ellipsen wuchtete er die Glocken mit seinen von ununterbrochenen Heben und Schwenken muskulösen Armen um sich herum. Ein mit Riesenschritten stapfender Kerl in einem Gehäuse aus Bewegung und Klang. Einmal im Monat durfte er in Begleitung von 3 Pflegern die Anstalt verlassen und den Schleswiger Dom besuchen, um in den Glockenturm hinaufzusteigen. Dort oben im brüllenden Geläut war er glücklich. Als ich eines Mittags auf dem Weg von der Schule nach Hause unterwegs war, fing es plötzlich direkt hinter mir zu läuten an. Wenn mein Vater mich begleitete, nahm ich ihn bei der Hand und ließ den Glöckner an uns vorbeiziehen. War ich allein unterwegs, vermied ich eine Begegnung mit ihm und lief, sobald ich das Läuten hörte, oft ohne ihn überhaupt gesehen zu haben, in die entgegengesetzte Richtung davon. Doch an diesem Tag tauchte er ganz plötzlich auf und kam auf mich zu. Ich verließ den Weg, streifte meinen Schulranzen ab und lehnte mich in der Hoffnung, dass er mich nicht gesehen hatte, an einen der rauhrindigen Alleebäume. Das Läuten kam näher und näher. Ich überlegte, einfach davonzurennen, aber mein mittlerer Bruder hatte mir einmal gesagt, dass man den Patienten niemals zeigen dürfe, dass man sich vor ihnen fürchte. Eine offen erkennbare Furcht könne sie bis aufs Blut reizen, denn dadurch würde man ihnen zeigen, dass etwas mit ihnen nicht stimme. Ich verharrte hinter dem Baum und schob mich, als der Glöckner auf meiner Höhe war, langsam um den Stamm herum und aus seinem Blickfeld heraus. Er zog an mir vorbei. Und ich beugte mich ein wenig vor und sah ihm nach. Da blieb er plötzlich stehen. So überraschend, als hätte jemand dieser wild arbeitenden und tönenden Glockenapparatur den Stecker herausgezogen. Stille. Eine Glocke, hoch erhoben, die andere seitlich vom Kopf, stand er wie angewurzelt da. Eine mächtige Statue, in Bundeswehrklamotten. Ein Glöckner-Standbild. Blitzschnell zog ich meinen Kopf zurück und presste mich an den Baum. Noch nie zuvor in meinem Leben hatte ich eine solche Angst gehabt. Ich sah die Allee hinunter. Ganz an ihrem Ende wandelten 3 Ärzte. Ihre Kittel wehten wie Segelchen im Wind. In diesem Augenblick war ich mir sicher, dass er sich umgedreht hatte, auf mich zukommen würde, mich hörte und roch. Ich beugte mich hinunter und griff nach meinem Schulranzen. Der Riemen glitt durch meine Finger und beim Hochheben fielen mehrere Stifte ins Gras. Ich hörte ein Geräusch. Zähne knirschen, ganz nah. Wie von einem Katapult abgefeuert, rannte ich, ohne mich umzudrehen, los, spurtete auf die wehenden Kittel zu. Doch während ich rannte, mischte sich meine Angst schon mit Scham. Scham, vielleicht überreagiert zu haben und bei den Ärzten auf freundliches Unverständnis zu stoßen. Sie kamen näher, sahen mir bereits entgegen und ich rannte an ihnen vorbei um die nächste Ecke hinter einen der Bungalows, die aus Platzmangel überall auf dem Gelände aufgestellt worden waren. Ich setzte mich und versuchte Luft zu holen. Wie lange war es her, dass ich das letzte Mal geatmet hatte? Ich holte Luft, aber nichts passierte. Ich röchelte. Konnte man denn das einfach vergessen? Wie ging das denn noch? Mund auf und Luft einziehen. Ich sog und sog. Und wieder, trotz meiner Not, Bilder im Kopf, die nichts mit der Situation zu tun hatten. Oder doch, mich ärgerte das. Warum kam mir so ein Quatsch in den Sinn, obwohl ich zu ersticken drohte? Ich sah meinen mittleren Bruder, der eine Apparatur entworfen hatte, um einen Negerkuss wachsen zu lassen. Unter einer umgedrehten, durchsichtigen und luftdicht abgeschlossenen Plastikschüssel stand der Negerkuss. Durch einen Aquariumschlauch saugte mein Bruder die Luft ab. Und tatsächlich, er wurde größer und größer. Die Schokoladenhülle platzte auf und er dehnte sich immer weiter aus. Mein Bruder wurde knallrot im Gesicht und der Negerkuss quoll bis an die Decke der Schüssel empor. War das mein Schicksal? Saß ich unter einer gigantischen Vakuumglocke? Lutschte mir irgendein Gott das Hirn raus? Würde meine Schädeldecke aufplatzen und der Inhalt wie schaumige Zuckermasse herausquellen? Ich schnappte nach Luft. Der Wind wehte direkt vor mir in ein mickriges Stückchen Wiese hinein. Die Halme bogen sich so sanft wie die Härchen auf meinem Arm. Mir fielen die Augen zu. Aber durch die geschlossenen Lider hindurch leuchtete es gelb-orange. Wie angenehm. Da war es wieder. Gelb-orange. Da schnalzte es in meinem Hals. Ein Sektkorkenplopp. Und die Luft zischte frisch in meine Lungen. Mein ganzer Körper schmerzte und pitzelte, so als hätte ich mich nackt in einem Brennnesselfeld gewälzt. Erschöpft blieb ich an der Pavillonmauer sitzen und atmete tief ein und aus. Mir kam das wie ein Wunder vor, um mich herum alles voller Luft. Den ganzen Weg nach Hause, in einem entlegenen Teil des Geländes, hörte ich leises Läuten. Atmete ich tief ein, aus, ein und aus. Wie herrlich das war. Obwohl mir eigenartigerweise der Moment des Luftmangels auch gefallen hatte. Die mich bestürmenden Bilder. Ich hatte nicht an etwas Bestimmtes denken wollen, sondern all das, was ich mir vorgestellt hatte, war ganz von allein prächtig. Und deutlich in meinen leergefegten Kopf gekommen. Vom Glöckner erzählte ich meinen Brüdern nichts. Und auch, dass ich plötzlich keine Luft mehr bekommen hatte, behielt ich für mich. Eine Woche später ging ich Minigolf spielen. Die Psychiatrie hatte eine eigene, etwas holperige Anlage mit 18 Bahnen. Den Schläger und die Bälle, es gab drei verschieden harte, bekam ich in der Station N unten. Ich klingelte und rief auf ein »Ja, bitte?« »Ich würde gerne Minigolf spielen« in die Gegensprechanlage. Die Tür suchte auf und ich trat in den stets sauber duftenden Leonium-Umgang. Ich spazierte vorbei an mehreren Glastüren, die wie alle wild mit Fingerfarbe beschmiert waren, bis zu einem mit Pflanzen aufgestellten Aufenthaltsraum. In einer Ecke dieses Dschungelzimmers war ein Schreibtisch, in dessen Schublade der Schlüssel für den Schrank mit der Minigolf-Ausrüstung lag. Ein Pfleger kam, händigte mir alles aus und ich musste unterschreiben. Nach dieser an mich gerichteten Aufforderung, hier eine Unterschrift bitte noch, war ich verrückt. Nirgendwo sonst musste oder durfte ich das. Jedes Mal, bevor ich hinging, übte ich zu Hause meine Unterschrift. Ich hatte große Sorge, dass sie sich nicht ähnlich genug sehen würde, dass der Pfleger meine zuletzt geleisteten Unterschriften mit der neuesten vergleichen und zu dem Schluss kommen würde, dass ich unmöglich eine und dieselbe Person sein könne. Er würde mich, da war ich mir sicher, entlarven. Die Unterschrift meines Vaters war ein jeden Tag unzählige Male hingekritzeltes Kürzel. Keinen einzigen Buchstaben konnte ich darin erkennen. Eine Unterschrift, da war ich mir sicher, die brauchte Schwung. Mein Name aber war viel zu lang, um ihn im Ganzen zu bewältigen. Schon auf halber Strecke meines Vornamens verlor ich die Übersicht und während des Nachnamens entglitt mir komplett die Kontrolle. Es sah jedes Mal aus, als wäre jemand kühn und gekonnt gestartet und hätte dann schlagartig zu schreiben verlernt. Meine Unterschrift endete in einer leblosen Linie, so wie bei einer Herzfrequenzmessung, die schwächer ausschlagende Amplitude das nahende Ende ankündigt. So erstarb auch meine Unterschrift und die letzten Silben lagen flach und mausetot auf dem Papier. Erstaunlicherweise bekam ich aber auch diesmal wieder Bälle und Schläger. Viel Spaß, wünschte mir der Pfleger. Und ich durfte gehen. Der Minigolfplatz lag unter herrlichen Bäumen, die allerdings dazu führten, dass ich, bevor ich überhaupt spielen konnte, sämtliche Bahnen von Ästen und Laub reinigen musste. An diesem windigen Tag lag sogar noch mehr Zeug als sonst herum. Und ich brauchte ewig, bis ich loslegen konnte. In den Baumkronen wehte der Wind. Kein Mensch war weit und breit zu sehen. Ich legte den mittelharten Ball auf die Bahn Nummer 1. Eine einfache Gerade mit Loch am Ende und erweiterten Rund. Ich spielte meinen eigenen Sportreporter. So, und schon geht es los. Wer wird heute Morgen vorne liegen? Er nimmt sich den Ball. Er hat sich viel für heute vorgenommen. Wird er den Bahnrekord knacken? Volle Konzentration und Ruhe bitte. Ich schlug den Ball knapp am Loch vorbei. Oh nein, wie konnte das passieren? Aber die Bahn ist auch wirklich Schrott. Dabei sah es so gut aus. Dieser herrliche Schwung. Beim zweiten Versuch lochte ich ein. Ja, was für ein Schlag! Das wird ja heute wieder ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen. Von Bahn zu Bahn wurde meine Reportage freudiger. Mit lauter Stimme verkündete ich, dieser Junge ist wirklich ein Genie. Meine Ergebnisse trug ich in einen Blog ein. Wenn ich zu schlecht war, erfand ich irgendwelche Widrigkeiten und durfte es erneut probieren. Nein, bei diesem Wind kann kein Mensch spielen. Wiederholung. Oder die Wippe ist verbogen. Der Ball darf jetzt vom Champion direkt vors Loch gelegt werden. Einmal ärgerte ich mich und drosch den Ball mit voller Wucht gegen eine Bande, wodurch er aus der Bahn sprang und ich ihn ewig im Gras suchen musste. Ich war vollkommen in Gedanken versunken, als ich etwas wie von fern knirschen hörte. Ich hielt den Blick gesenkt. Kurze Pause. Doch da war es wieder. Ohne den Kopf zu heben, versuchte ich mich möglichst weit umzuschauen. Er stand beim Looping. Ich richtete mich auf. Er griff in die Tasche seines Bundeswehrparkers, zog einen Stift heraus und hielt ihn mir hin. Es war mein Tintenkiller, den ich seit dem Tag meiner Flucht vor ihm vermisst hatte. Ich wollte wegrennen, um mein Leben laufen, aber ich ging auf ihn zu. Es zog mich zu ihm, gegen meinen Willen. Er sah mich einfach nur an und ich ging Schritt für Schritt zu ihm, den Minigolfschläger fest in der Faust. Ich streckte meine Hand nach dem Tintenkiller aus. Für einen Moment hielt er ihn noch fest, obwohl ich zog. In diesem Moment, in diesem Augenblick, fühlte ich seine ganze Kraft. Niemals Niemals wäre es möglich gewesen, diesen Stift gegen seinen Willen aus dieser Faust zu ziehen. Seine Kiefer malmten. Wollte er etwas sagen? Knirschte er Silben? Ganze Sätze? War das seine Sprache, die ich nicht beherrschte? Er öffnete die Hand und ich trat den Rückzug an. Er beugte sich vornüber. Was macht er da? Fragte ich mich. Nahm er Schwung, um aus dem Stand heraus auf mich draufzuspringen? Da entdeckte ich, dass vor ihm im Gras eine seiner Glocken standen. Er begann mit der größeren, nahm die zweite, schwenkte sie hin und her am Körper entlang bis hoch über den Kopf. Dann kam die kleinere mit dem helleren Klang dazu, klingte sich organisch in den Bewegungsablauf ein. Er läutete heftiger und nach übertrugen sich die weit ausholenden Glockenschwünge auf seine Schultern. Den Rücken, den Kopf. Er wurde immer mehr eins mit diesen schlenkernden Schwungkurven. Seine stattliche Brust begann sich zu verschrauben, sein Bauch zu kreisen. Ich sah gebannt diesen, sich selbst wie einen riesigen Motor anwerfenden, startenden und lärmenden Mann zu. Er war soweit. Alles war in Bewegung. Ohrenbetäubend, bimmelnd galoppierte er über die Wiese davon. Schon am nächsten Tag traf ich ihn wieder. Mein erster Impuls war, wie eh und je so schnell wie möglich das Weite zu suchen. Aber ich blieb stehen, sah den Glöckner kommen und hatte zu meiner eigenen Überraschung keinerlei Angst mehr vor ihm. Wie herrlich laut und satt diese Glocken läuteten, das kitzelte in den Ohren und brachte die Trommelfelle zum Beben. Er kam näher. Seine Augen zwei feuchte, schwarz glänzende, im Kopf versenkte Kugeln. Keinerlei weiß. Er blieb vor mir stehen, stellte die Glocken auf den Asphalt, kam noch einen Schritt näher. Ich roch ihn, roch den Bundeswehrparker und die Ausdünstungen seiner zotteligen Haarpracht, seines Bartes. Was war das für ein absonderliches Gemisch? Schweiß, Sekrete von Drüsen, herausgepresste Substanzen. Ich war mir nicht sicher, ob er bestialisch stank oder intensiv duftete. Seine Zähne malmten, aber es klang irgendwie freundlich, auffordernd. So, als wäre es das Normalste von der Welt, packte er mich am Handgelenk und wuchtete mich auf seine Schultern, schwang mich in die Höhe wie eine seiner Glocken. Was für eine Aussicht! Da ich zu schwer geworden war, hatte ich die Schultern meines Vaters schon vor Jahren als Transportmittel aufgeben müssen. Doch für die Kraft des Glöckners war mein Gewicht ein Witz. Er rannte los, ekstatisch läutend und so schnell, dass ich mich mit beiden Händen in seinen tiefschwarzen Haaren festkrallte. Dabei musste ich mich ganz klein machen, mich mit dem Druck meiner Oberschenkel an ihn festklammern, um nicht von den um mich herum sausenden Glocken nieder- oder heruntergeschmettert zu werden. Auf der langen Geraden warteten wir auf den Essenswagen, der übel riechende Metalltröge zu den Stationen brachte. Wir ließen den Wagen einen kleinen Vorsprung und dann galoppierte der Glöckner los, rannte so schnell er konnte, bis wir den Wagen überholt hatten. Da die Seitenwände des Essenswagens ganz aus Stahl gefertigt waren, sah ich mich, als wir an ihm vorbeipreschten, gespiegelt auf seinen Schultern sitzen, sah einen blond gelockten Reiter auf einem schwarz-zotteligen Riesen. Die Fahrer winkten uns zu. Der Glöckner grunzte glücklich und gemeinsam verließen wir die Straße, brachen durchs Unterholz und ich trabte mit ihm noch eine Runde durch den Psychiatriepark. Fast täglich durfte ich von nun an auf ihm reiten. Er wurde mein menschlicher Thron. Meine Finger rochen nach ihm, selbst noch im Bett, nach dem abendlichen Händewaschen. Auch war nach diesen Ausritten die Haut meiner Hände eigenartig, weich, glatt und geschmeidig, wie durch eine teure Essenz gepflegt. Er liebte alles Süße. Nach Schokolade war er süchtig. Wenn ich ihm eine Tafel mitbrachte, wurde er ganz unruhig und seine von Haaren zugewucherten Nasenlöcher blähten sich auf wie Nüstern. Mit seinen spitz zugeknabberten Fingernägeln schlitzte er das Schokoladenpapier auf. Behutsam brach er alle Stücke auseinander und legte sie vor sich hin, wo immer er sich auch befand, auf ein Mäuerchen, eine Bank oder eine Treppenstufe. Stets reihte er, bevor er zu essen begann, diesen Schokoladenzug auf. Ich fragte, wollen wir los? Keine Regung. Andächtig zerkaute er Stückchen für Stückchen. Hundertprozentige Hingabe. Er galt als vollkommen harmlos, ja liebenswert. Mein Vater beschrieb ihn als einen der gutherzigsten Patienten der ganzen Anstalt. Er ist wirklich das genaue Gegenteil von dem, was sein Aussehen vermuten lässt. Das war der Glöckner in dem Buch »Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war« von Joachim Meyerhoff, gelesen von Claudia Timpner.
Das war die aktuelle Lieferung des Kulturkuriers. Bergisch Gladbachs Kultur lebt, auch in Zeiten von Corona. Wenn Sie etwas beisteuern möchten oder einen Wunsch haben, schreiben Sie uns an redaktion@in-gl.de. Bleiben Sie gesund und neugierig.